Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde und liebe Besucher auch von meiner Seite. Wenn wir uns eine Kommunikation zwischen Menschen anschauen, dann sehen wir einfach, dass Worte sehr essentiell sind. Also sie sind sehr wichtig in unserem Leben. Ohne die Worte würdet ihr mich hier nicht verstehen. Ich könnte Zeichen geben, dass ich essen will, dass ich vielleicht trinken will, dass ich schlafen will. Das würdet ihr an Zeichen erkennen, aber wenn ich euch was sagen will, wenn wir ein Gespräch führen wollen, sind Worte wichtig. Wenn wir uns Babys angucken, dann sehen wir bei Kindern, da sind keine Worte, sie schreien einfach. Und wir merken, ja, was ist denn jetzt das Problem? Haben sie Hunger? Sind die Windeln voll? Wollen sie schlafen? Brauchen sie einfach Aufmerksamkeit? Man weiß es nicht, wenn keine Worte da sind. Und man wird sich ab und zu wünschen, sprich doch einfach, sag, was dir fehlt, und dann wissen wir, ne, oder weiß man, was das Problem ist. Und wir sehen, Worte machen viel aus im Leben. Aber Worte sind nicht gleich Worte. Es gibt ganz verschiedene Worte im Leben. Einige Worte sind so nebenbei, die vergisst man schnell. Aber es gibt Worte, die sind so wichtig, die vergisst man sein Leben lang nicht. Ehepartner werden sich vielleicht an die Worte erinnern, ja, ich will. Das hat wahrscheinlich bei den meisten das komplette Leben geändert, denke ich mal. Und zwar für beide Personen, nicht nur für die eine. Getaufte denken vielleicht an die Worte, ja, ich glaube. Und ich hoffe auch, dass das komplette Leben geändert hat. Arbeitstätige denken vielleicht an die Worte, herzlichen Glückwunsch, sie haben die Stelle. Vielleicht ändert das Leben nur kurzfristig, das weiß man nicht, aber es ändert es kurzfristig auf jeden Fall. Wenn man besondere Worte anschaut, müssen wir auch auf jeden Fall auf Worte eingehen, die Person gesagt hat. Letzte Worte zum Beispiel, die sie vorhin kurz vorm Tod gesagt hat. Und es gibt viele Zitate, man kann über hunderte Zitate online finden, was berühmte Persönlichkeiten und Menschen als letzte Worte gesagt haben. Und ich habe ein paar aufgeschrieben. Wir werden vielleicht schon einige kennen, weil das schon, ich habe schon mal, glaube ich, ein paar gelesen. Aber es ist immer wieder interessant. Die Elisabeth, die erste Königin von Großbritannien, sagt: All mein Besitz gegen einen einzigen Moment mehr Zeit. Edgar Allan Poe, das war ein Schriftsteller, er schreibt, Herr, hilf meiner armen Seele. Sagt auch viel aus über diesen Mann. Bob Marley, das war ein Sänger, die Jugendlichen werden ihn kennen. Er sagte, Geld kann Leben nicht kaufen. Das waren seine letzten Worte. Dietrich Bonhoeffer sagte, das ist das Ende, für mich ist es der Beginn des Lebens. Ein Schauspieler, James Dean, er sagte, der muss anhalten, er wird uns sehen. Das war kurz vor seinem Autounfall, wo er starb. Und Lawrence Otis habe ich noch aufgeschrieben. Er sagte, ich gehe nur mal kurz raus, könnte etwas länger dauern. Das war ein britischer Polarforscher, das war an seinem 32. Geburtstag. Er war gesundheitlich angeschlagen, er kam nie mehr zurück. Und so sehen wir, Worte können ja durchdacht sein, es können aber auch Worte sein, die zufällig gesprochen wurden, wo man nicht wusste, das waren die letzten Worte. Wenn wir im persönlichen Umfeld Menschen haben, die auf den Tod zugehen und die noch bei vollem Verstand sind, dann wollen wir mit diesen Menschen sprechen oder wir versuchen nochmal mit ihnen zu reden und auf die Worte zu hören, die dieser Mensch sagt. Weil dort könnte die Person noch persönliche Dinge weitergeben, Zusammenfassungen, was sie über ihr Leben sagt, was die Ratschläge, die sie weitergibt. Und so könnte man von diesen letzten Worten noch was lernen. Diese Worte, da hört man besonders zu. Und wir lesen auch in der Bibel von letzten Worten. Wenn man schaut, was Jesus am Kreuz sagt, diese Sätze, die er dort sagt, werden als letzte Worte benannt. Bei der katholischen Kirche ist es sogar so, die nennen diese Worte die letzten sieben Worte Jesu. Es sind zwar Sätze, aber sie werden trotzdem so genannt. Und das ist sobald, also als Jesus am Kreuz hing, bis er starb, die Worte wurden halt aufgeschrieben. Und ich möchte heute auf einen Satz eingehen, den wir da lesen. Und das ist der erste Satz, den Jesus am Kreuz sagt. Und für den Kontext werde ich uns noch ein paar Verse mehr lesen. Und zwar möchte ich aus Lukas 23, ab Vers 33 bis Vers 37 lesen, genau. Lukas 33 bis Vers 37. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und da spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden? So rette dich selbst. Soweit der Text. Ich möchte auf diesen einen Satz eingehen: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn wir uns versuchen, diese Situation mal vorzustellen, es ist von den Schmerzen das Schlimmste, was ein Mensch erleiden konnte. Ich gehe mal davon aus, dass es einer der schlimmsten Schmerzen sind, die man insgesamt im Leben erleiden kann, als Mensch überhaupt. Und die Römer haben diese Hinrichtung nicht einfach so ausgewählt. Die wussten ja, da quält sich der Mensch lange, bevor er stirbt. Und für Jesus haben sie das Schmerzhafteste gewählt. Und dann schaut man, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, seine ersten Worte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus bittet hier bei Gott für die Menschen, und wir sehen in diesem Satz zwei Parteien: einmal den Vater, die Menschen, und Jesus selbst, der es noch sagt. Wenn wir uns Gott anschauen, wissen wir als Bibelkenner ziemlich viel. Das ist, wir sind ja gut gebildet, sage ich mal, in dieser Hinsicht. Und wir wissen, Gott hat die Erde geschaffen. Er hat den Garten Eden geschaffen. Er hat den Menschen geschaffen. Wir haben von Korne zu Weihnachten zum Beispiel gehört, wie groß das Universum ist. Er hat eindrucksvolle Bilder gezeigt. Es war unglaublich, wenn wir sehen, wie klein die Welt ist, in diesem ganzen Verbund, wie klein der Mensch ist. Gott hat das einfach geschaffen, das Ganze drumherum. Die Menschen im Alten Testament, die haben vor Gott gezittert, wenn man als Feind Gottes unterwegs war. Sie wussten, sie waren verloren. Sie hatten keine Chance. Sodom und Gomorra, wir kennen die Städte, die sind in der Geschichte eingegangen. Da fiel Feuer vom Himmel. Die Städte sind einfach verbrannt. Welcher Mensch kann das? Das kann nur Gott. Die Ägypter starben im Roten Meer, weil die Wasserwand einfach stehen geblieben ist. Das Wasser blieb einfach stehen. Das Volk Israel ging durch und dann fiel das Wasser zusammen und alle Ägypter starben. Genau in dem Moment, wo sie da durchreiteten oder durchritten. Wir sehen das Volk Israel. Es nimmt Jericho ein. Eine Stadt, die man nicht einnehmen konnte, mit den dicksten Mauern zur damaligen Zeit. Und wie machen sie das? Sie gehen um die Stadt herum mit Posaunen, der Bundeslade und das Volk. 7-mal herum, 7 Tage lang. Also 7 Tage herum, 7. Tag sind sie 7-mal rumgegangen. Und die Stadtmauern brechen zusammen. Sie fallen einfach zusammen. Das kann man nicht erklären, menschlich gesehen. Wir schauen auf wie Gideon. Er hat mit 300 Mann, über 100.000 Mann geschlagen. Und wir sagen, wie ist das möglich? Das geht doch nicht. David erschlägt einen unschlagbaren Mann, Goliath, wir wissen das. Und Israel siegt überdurchschnittlich oft und eigentlich immer. In allen Kämpfen siegen sie mit David und auch ja mit Saul an ihrer Macht. Das sind jetzt nur Beispiele, wo wir sehen, dass Gott eingreift. Und wir sehen einfach, Gott hat Macht. Und das ist nicht so ein bisschen, das ist richtige Macht. Er hält den Himmel und die Welt komplett in seiner Hand. Er kann die Sonne einfach stehen lassen, dass sie länger scheint. Er kann die größten Heere der ganzen Welt auf einen Schlag vernichten. Und dieser Gott ist wirklich zu fürchten. Wenn wir lesen im Psalm, Vers 3, Psalm 145, Vers 3, da schreibt David: Seine Größe ist unerforschlich. Wenn man jetzt die klügsten Köpfe der ganzen Welt nehmen würde, alle Professoren, die würden sich zusammensetzen und sagen: Lasst mal die Größe Gottes herausarbeiten, darstellen. Das ist nicht möglich. Das ist einfach nicht machbar. Es ist unerforschlich. Wenn wir Vers 6 lesen, sagen: Von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden. Da sehen wir einfach, Gott kann furchterregend walten oder handeln. Aber das war diesen Soldaten nicht bewusst in dem Moment. Sie haben einfach das vergessen, nicht darauf geachtet. Wir kennen das Unglück, oder die meisten haben davon gehört, von das Unglück in Tschernobyl. Das war 86 und einige haben zu der Zeit schon gelebt. Und es wurde eine Serie rausgebracht, die das ein bisschen verfilmt hat. Und da gibt es halt diese Explosion im Reaktor. Und es bricht ein Feuer aus. Und die Feuerwehrmänner, Die werden gerufen, die Feuerwehr soll das Feuer löschen. Und diese Männer machen sich fertig und wollen jetzt das Feuer löschen. Und man sagt sich innerlich, nein, tut's nicht. Tut's nicht, ihr fahrt direkt in den Tod. Fahrt da nicht hin. Ihr versteht nicht die Gefahr, wie schlimm das ist, wenn ihr dort jetzt hinfahrt und ihr riskiert euer Leben. Was für eine Lebensgefahr haben sich diese Soldaten hier ausgesetzt? Den größten Gott der Welt, Jesus zu kreuzigen, haben sie getan. Sie setzten sich Gott aus der größten Kraft und der Macht im Himmel und in der Erde. Ich habe mir vorgestellt, wie wäre es gewesen, wenn Jesus einfach mal seine Macht hätte spielen lassen. Einfach mal ein bisschen. Wir hätten ein Erdbeben gehabt. Der Himmel hätte sich aufgetan. Millionen von Engeln wären auf die Welt gekommen. Die Leute wären zusammengebrochen vor Angst. Selbst die stärksten und mutigsten Männer, denen nichts umwirft normalerweise, sie wären zusammengebrochen vor Angst, weil sie wissen, jetzt ist es aus. Das war's. Das Leben ist vorbei. Und es wird ein kurzes Wort von Jesus reichen und alle wären noch tot. Aber wir lesen, wie ist es stattdessen abgelaufen? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus bittet hier um Vergebung. Und hier sehen wir jetzt die Menschen. Jesus sagt, sie wissen nicht, was sie tun. Auf wen genau sich jetzt diese Verse beziehen, wissen wir nicht. Wir sehen, das Volk war dort, das waren die Soldaten dort, die Hohepriester, die schuldig waren, Pilatus war dort. Aber wir sehen nur, was Jesus in dieser Situation sagt. Da fragt man sich die Frage, ja, wussten sie denn nicht, was sie tun? Das war doch bewusst. Die Römer wussten noch ganz genau, wie sie ihren Beruf ausüben. Sie waren Meister und denen passierten da keine Fehler. Jeder Mensch ist gestorben, den sie gekreuzigt haben. Das gab Trefferquote von 100%, würde man sagen. Für sie war es einfach Alltag. Sie wussten, was sie tun, wie sie ihren Job ausüben mussten. Aber wenn man nachschaut oder nachdenkt, merkt man einfach, sie waren sich der Tragweite und der Konsequenz nicht bewusst, die diese Tat mit sich brachte. Jesus war kein gewöhnlicher Verbrecher, so wie die allen anderen davor, oder ein Krimineller, sondern er war der unschuldige Gottessohn. Ich habe diese Woche, am 31. war das jetzt, also am Montag, eine Nachricht gelesen und das ging um Chesley Christ oder Christ, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall ist eine 30-jährige Anwältin. Sie wurde 2019 zu Miss Amerika gewählt, zur schönsten Frau ganz Amerikas. Vorher war sie Miss Kalifornien und sie arbeitet als 2019 zusätzlich noch als TV-Moderatorin, war auch noch Anwältin. Sie ist in ihr Hotel in den 29. Stock gegangen und gesprungen. Einfach, ja, gesprungen in den Tod. Und sie hat einen Abschiedsbrief geschrieben, das war nicht eine Tat von jetzt auf gleich, sie hat was geschrieben, sie hat das Geld vermacht. Und man fragt sich, wusste diese Frau, was sie tat? Für sie war das anscheinend der letzte Ausweg, aber war das denn richtig? Wenn wir uns von der Seite das anschauen, sagen wir, diese Frau wusste nicht, was sie tat. Sie hätte sich Hilfe holen sollen. Irgendwo, einen Seelsorger vielleicht fragen. Sie hat das Leben noch vor sich und sie nimmt es einfach. Ein anderes Beispiel, eine Mutter spricht mit ihrer Tochter und sie sagt zu ihr, du bist kein gewolltes Kind und wärst du doch nie geboren. Und dann fragen wir uns, ja, die Mutter hat es zwar im Streit gesagt, aber wusste sie, was sie tat, als sie das dem Kind gesagt hat? Ist sie sich der Konsequenzen bewusst und von dieser Tochter, weiß man auch später, dass sie immer wieder Probleme hatte im Leben, weil sie immer daran gedacht hatte, ich bin nicht gewollt. Ich bin eigentlich ungewollt. Wir kennen aus der Bibel das Gleichnis von den Herrn, der sein Weinberg verpachtet. Und die Pächter, die zahlen das Geld nicht. Und so schickt der Herr seine Knechte, das Geld einzutreiben, um das Geld zu holen. Und sie schlagen die Knechte, sie töten die Knechte, bis der Herr des Weinbergs sagt, ich schicke meinen Sohn. Da werden sie Ehrfurcht haben, da werden sie nichts machen. Und er kommt dahin. Wir kennen die Geschichte und der Sohn wird getötet, weil die sich sagen, sie das Erbe dadurch erhalten werden, wenn sie den Sohn töten. Sie werden diesen Weinberg behalten dürfen. Und dann fragt man sich, wussten sie, was sie tun? Wir lesen ein paar Verse weiter. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Man sieht einfach, das war dumm in diesem Moment. Sie wussten nicht, was sie tun. Und ich habe jetzt verschiedene Beispiele genannt. Und das sind ganz unterschiedliche Dinge gewesen. Aber sie haben eine Gemeinsamkeit. Man fragt sich immer wieder, wussten diese Menschen, was sie tun? Wussten sie, was die Konsequenz ist? Als die Soldaten Jesus umgebracht hatten und die alle Beteiligten, wussten sie, was sie da tun? Waren sie sich bewusst, dass sie den Sohn Gottes töten? Weil sie sind für ewig diejenigen, die als Mörder in der Geschichte eingegangen sind. Wir lesen das in der Bibel. Und was sagt Jesus da am Kreuz? Vater, vergib ihnen. Als ich mir das Verhalten der Menschen so angeguckt habe, habe ich an mich und an uns gedacht und gefragt, wie oft ist es bei uns im Leben so, dass wir sagen, wir wissen, was wir tun. Wir denken, wir tun das Richtige. Vielleicht, okay, vielleicht ein bisschen grenzwertig, aber das geht noch. Eine kleine Zurechtweisung hier, ein böses Wort da, hier mal sein Recht durchgesetzt oder ja, vielleicht auch ein paar falsche Handlungen gemacht. Man hat sich vielleicht nur für falsche Dinge entschieden. Und dann, wenn man die Entscheidung von später betrachtet, sieht man, das war einfach falsch. Man wusste in dem Moment nicht, was man tut. Und am Ende kann man eigentlich nur sagen, Vater, vergib mir. Ich wusste nicht, was ich tue. Wie reagiert Jesus? Er zeigt Gnade. Und das ist das Schönste, was wir hier lesen können. Die Soldaten kreuzigen ihn und sie verdienen oder kriegen unverdiente Gnade. Wenn wir Matthäus 5, Vers 44 lesen, da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen, verfolgen. Hier am Kreuz sehen wir, dass Jesus seinen Worten noch Taten folgen lässt. Er steht beim Vater für die Menschen ein und wenn man das logisch betrachtet, wird man sagen, das sind die letzten Menschen, die es verdient hätten. Jesus war sündlos, er hat die geheilt, er hat den Menschen geholfen, er war nur für den Menschen da. 3 Jahre lang hat er gelebt und den Menschen geholfen und er ist der Letzte, der gekreuzigt werden darf. Es wird sogar ein Sünder freigelassen oder ein Verbrecher, damit Jesus verurteilt wird. Er hat eigentlich allen Grund, diese Menschen ins Gericht laufen zu lassen. Gott soll sie richten. Jesus vergibt seinen Feinden. Wir sehen einfach die ganzen beteiligten Soldaten, Hohepriester Pilatus, die Menge. Sie haben alle Schuld auf sich geladen. Und wenn man das heute liest, denkt man sich, naja, das waren echt schlechte Menschen. Also sie haben das wirklich, die wollten das so. Ne? Sie sind selbst schuld. Wir heutzutage sind doch anders. Wir haben noch nicht solche schlimmen Taten. Vielleicht hier ein kleiner Ausrutscher, vielleicht dort ein kleines Vergehen. Aber so schlimm wie diese Menschen sind wir auf keinen Fall. Und ich möchte uns Verse lesen, noch zu dieser Sache. Und das zwar aus 1. Johannes 1, 8 bis 10. Da lesen wir, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Diese Verse sagen ganz klar, jeder Mensch ist sündig. Nicht nur die haben sich damals Schuld aufgeladen, auch wir heutzutage. Mit jedem kleinster Übertretung laden wir uns Schuld auf. Und wir wissen, mit Schuld können wir nicht vor Gott treten, es ist vorbei. Jesus starb am Kreuz, damit diese Schuld vergeben werden kann. Wie oft kommen wir in Situationen, wo wir vielleicht im Nachhinein sagen, da wusste ich nicht, was ich tue. Ob es jetzt absichtlich war oder nicht, es war einfach falsch. Und wir können dann nur um Gnade bitten, dass Jesus auch für uns da eintritt und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wussten nicht, was sie tun. Aber wir können auch noch praktisch werden und schauen, wie Jesus uns vergibt und auch anderen vergeben. Wie könnte sowas zum Beispiel aussehen? Ich habe ja ein paar Punkte aufgeschrieben. Mal angenommen, dein Bruder oder deine Schwester in der Gemeinde hat dich mit einer Tat oder mit Worten verletzt, ob es jetzt absichtlich war oder nicht. Vielleicht war es auch nur ein Scherz, einfach so dahingesagt, aber es tat dir weh. es hat dich wirklich verletzt. Und du gehst dieser Person aus dem Weg, sagst, ach, freue mich, dass sie heute nicht da ist. Ich nehme vielleicht den anderen Ausgang, wenn es geht. Sagst das vielleicht nicht, aber du lebst so. Vergib dieser Person. Jesus würde das tun. Vielleicht bist du eine Person, die gewissenhaft ihren Dienst ausübt. Du investierst Kraft, Zeit, Geld. Du hast Motivation. Du investierst eigentlich alles, was du kannst. Und du wirst kritisiert für deinen Dienst. Vergib diesen Personen. Jesus würde das tun. Vielleicht bist du auf Arbeit. Deine Arbeitskollegen behandeln dich nicht so, wie du es verdient hättest. Du wirst zu Unrecht beschuldigt oder ausgenutzt. Wir können nur sagen, vergib. Jesus würde das tun. Ich weiß, es klingt sehr einfach. Jesus stand für Menschen ein, die jedes Recht auf Gnade verspielt hatten. Und auch ich habe jedes Recht auf Gnade verspielt, da ich die Bibel kenne und trotzdem sündige. Ich weiß, was Gott von mir möchte und ich sündige trotzdem. Und Gott vergibt, weil Jesus für mich einsteht. Und nicht nur das, Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit man die volle Vergebung haben kann. Dass man rein vor Gott stehen kann. Und für diese Gnade können wir heute danken, ganz besonders beim Abendmahl. Wir dürfen daran denken. Und ich möchte uns auch für den Alltag einfach ermutigen, an die Worte zu denken. Wenn wir Situationen haben, dass wir entscheiden, wie wird, oder vielleicht darüber nachdenken, wie wird Jesus da entscheiden, wie wird er reagieren? Vielleicht verhalten wir uns an ein paar Punkten anders, dass wir nicht im Nachhinein immer sagen müssen, Vater, ich wusste nicht, was ich tat. Gott segne uns im Nachdenken und im Ausleben. Amen. Ich würde sagen, wir haben noch eine Gebetsgemeinschaft. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Wer beten will, darf das tun und ich würde das dann abschließen.